So, ich sage auch nochmal Hallo. Was meint ihr, warum ich das Bild ausgesucht habe für heute? Ja, das war jetzt schon mal nicht falsch, aber...
Heiligkeit, Vollmond.
Nein, ist kein Vollmond, das war es nicht. Auch nicht, weil Milky Way Tag ist. Das ist heute Milky Way Feiertag in Amerika. Aber Milky Way kommt ja nicht von der Milchstraße, so habe ich jetzt gelesen, sondern kommt eigentlich her von so einem Milchshake-Getränk, was einen besonderen Geschmack hatte in den 1920er Jahren. Nein, ich habe die Bilder genommen, also ganz pragmatisch, weil ein junger Mann sie mir geschickt hat. Der hat die selber aufgenommen und der hat mir sie gezeigt und ich war so fasziniert und habe gesagt, hey, da muss man mal welche davon schicken, und dann hat er es geschickt und dann habe ich gedacht, das passt so super, weil heute ist der internationale Tag der Planetarien. International werden Planetarien heute gefeiert und da habe ich gedacht, boah, dann bringen wir diese Botschaft dann einfach an den Himmel dran. Und zwar die große Botschaft, du kannst dich drauf verlassen, im Himmel und auf der Erde, der Himmel und Erde gemacht hat, dass dein Leben bei dem in den besten Händen ist. Das ist eigentlich die Grundbotschaft, die ich da an den Himmel schreiben möchte. Du kannst dich darauf verlassen, dass der Himmel und Erde geschaffen hat, dass dein Leben bei dem in den besten Händen ist. Heute ist übrigens auch der Prüf-die-Batterien-Tag oder der Pflanze-ein-Blumentag. Also man kann sich heute aussuchen, was man heute alles feiern will. Aber wir haben sie in der Einleitung gehört, wir feiern, dass Gott uns diesen Tag geschenkt hat. Jetzt muss ich mal fragen, wisst ihr, wo die erste weltweit automatisch, vollautomatische Seilbahn war oder ist? Ihr wart auf jeden Fall scheinbar noch nie dort. Also mache ich mal ein bisschen Reklame für Stuttgart. Weil da ist die Schnürlisbahn, so heißt sie bei den Einheimischen, Schnürlisbahn, die seit 1929 fährt sie hoch auf den Degerlocher Friedhof, 85 Meter Höhenüberwindung von Heslach aus. Unter der Hand heißt der Erbschleicher-Express oder der Witwen-Express, weil es halt zu dem Friedhof hochgeht. Wir haben, als wir in Stuttgart gewohnt haben, das lange nicht gewusst, bis wir da irgendwann mal zufällig drauf gestoßen sind. Und dann sind wir wirklich oft mit dieser Bahn hochgefahren. Also ich kann es euch nur empfehlen, das ist echt ein ganz besonderes Erlebnis. An jedem Ende von so einer 550 Meter langen riesigen Stahlseil hängt eine Gondel und die ziehen sich so gegenseitig dann hoch. In der Mitte hofft man, dass sie nicht aufeinander daschen, aber die kommen dann immer schön aneinander vorbei. Das ist ein ganz geruhsames Unternehmen. Vornehm, Teakholz. Aber interessanterweise haben wir trotzdem in dem einen Wagen dann gelesen, es ist die Pflicht des Fahrgasts, sich auf den Wagen sofort einen festen Halt zu verschaffen. Wie gesagt, da geht es eigentlich verhältnismäßig ruhig zu. Das ist nicht wie in ICE-Zügen, wo dann plötzlich, wenn es bremst, du nach vorne fliegst oder sowas. Ganz ruhig geht es dazu. Trotzdem diese Vorgabe, du bist verpflichtet, nach einem festen Halt zu suchen. Das hat mich sehr ins Nachdenken gebracht, weil ich gedacht habe, wäre das nicht für uns alle eine ganz wichtige Sache? Also, wir wissen doch, dass wir nicht ohne Rempler durchs Leben kommen. Wir wissen doch, dass es schaukelt, dass es schwankt und dass manchmal Unebenheiten da sind. Und dann dieses bewusste Überlegen, du musst nach einem festen Halt gucken. Wäre es nicht so, dass alle Eltern ihre Kinder schon früh darauf hinweisen möchten? Wir als Eltern, wir wissen es doch, dass das Leben nicht immer glatt geht. Wir wissen es doch, dass es da auch Turbulenzen geht. Dass wir die Kinder darauf hinweisen, dass es ganz wichtig ist, dass sie einen Halt haben, der sie hält, auf den sie sich verlassen können, der den Turbulenzen und Stürmen und Abgründen des Lebens dann trotzt. Und ich habe so überlegt, müsste nicht eigentlich das so zum Grundauftrag von Erziehern und von Lehrern gehören, Kinder und junge Erwachsene darauf hinzuweisen, hey, es ist nicht nur wichtig zu lernen, Haltung zu bewahren, sondern ganz wichtig ist, dass du einen Halt hast, der dich durch alles hindurchträgt, auf den du dich verlassen kannst, ganz egal, was das Leben dann auch ausmacht. bin tief davon überzeugt, wer einen Tragfängen halt, wer einen Zufluchtsort für sein Leben sucht, der ist bei Gott, bei dem Gott der Bibel genau an der richtigen Stelle. Er ist der, der wirklich Halt gibt. Durch viele, viele Jahrhunderte hindurch ist das für unzählige Menschen der Trost geworden, die Hilfe geworden, die Hoffnung geworden, dass es einen gibt, bei dem sie ihr Leben in festen Händen haben. Dass es einen gibt, der ihrem Leben Stabilität gibt, Kraft und Halt gibt. Ganz klar, Gott ist nicht nur für die Turbulenzen da. Also mit Gott kann man auch das Leben feiern. Und wahrscheinlich tun wir das viel zu wenig, das Leben feiern. Ich habe es mir jetzt nochmal so bewusst gemacht. Gell, wir haben das Vorrecht, 78 Jahre im Frieden zu leben. Jetzt weiß ich ja, gibt es jemand, der über 80 ist? Okay, also die vier können wahrscheinlich noch aus Bewusstsein was erzählen, dass es mal Krieg gegeben hat. Wir alle anderen, wir haben es nie erlebt. Was ist das für ein Privileg? Das hat es in unserem Land noch nie gegeben. So eine lange Zeit des Friedens hat es noch nie gegeben in der ganzen Geschichte von Deutschland. Und wir sind privilegiert, in dieser Zeit zu leben. Was für ein Vorrecht, das Leben zu feiern. Wir haben das Vorrecht, das erlebt zu haben, dass die Mauer gefallen ist. Jetzt muss ich gerade noch mal fragen, wer ist unter 35? Okay, das ist jetzt auch sowas, gell? Ihr kennt das nur vom Hörensagen oder aus Geschichtsbüchern, dass es mal eine Mauer gegeben hat, die Deutschland getrennt hat. Wir haben das noch erlebt. Wir sind jedes Jahr zu Begegnungsfreizeiten in die damalige DDR gefahren und das war immer ein ganz besonderes Gefühl, wenn man bei Hof über die Autobahn ist und dann in die Nähe der Grenze kam, da hat es einem schon auf den Magen geschlagen. Weil du gemerkt hast, die ganzen Unsicherheiten. Und das ist alles weg. Es ist jetzt freier Zugang. Mir hat es berührt, als ich es beim Vorbereiten gelesen habe, dass der Willy Brandt, der hat sich jetzt, war jetzt nicht unbedingt der ganz so fromme, aber dass der vor 34 Jahren, als die Mauer gefallen ist, gesagt hat, ich bin dem Herrgott dankbar dafür, dass ich dies miterleben darf. Ich bin dem Herrgott dankbar, dass ich dies miterleben darf. Doch wir sind wirklich privilegiert, im Land zu leben, in vieler Art und Weisen, wo es uns so gut geht. Gell, damals hat die Bild-Zeitung getitelt, der Bundestag, die haben sich am Abend getroffen und haben miteinander gesungen, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Gell, das war damals noch in Bonn. Ich denke, wie viel Grund haben wir, das zu machen, zu singen? Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der uns so viel Gutes tut. Wir sind privilegiert in einer Krankenversorgung, die weltweit einmalig ist, bei all dem, was wir ja auch dann trotzdem jammern. Wir sind privilegiert, wenn es um Arbeitslosenversicherung geht. Wir sind privilegiert, wenn es um Rente geht. Weltweit ist das was ganz, ganz Besonderes, was wir haben. Wenn wir jammern, gell, sagen wir, dann jammern wir auf hohem Niveau. Aber das ist schon was, das Leben zu feiern und all das Gute zu feiern, was Gott uns gibt. Aber wie gesagt, das ist nun die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass das Leben eben auch viele Ungewissheiten hat. Ich habe so ein paar Dinge mitgebracht, die mich sehr bewegt haben, weil mir bewusst geworden ist, dass wir jetzt, sagen wir mal, an Dingen teilhaftig geworden sind, mitgekriegt haben in einer Zeit leben, wo Dinge passieren, die sind davor so nie passiert. Also das war unvorstellbar, was am 11. September 2001 damals in Amerika passiert ist, dass vier Teams von kleinen Terroristenteams vier Flugzeuge in Besitz genommen haben, das eine in den Nordturm reingelotst haben, dass der Nordturm des Twin Towers zerborsten ist. Und als das zweite Flugzeug in den Südturm eingeschlagen ist, da ist schon weltweit überall auf den Fernsehgeräten gekommen. Ich habe diese Bilder wirklich noch vor Augen, weil sie den ganzen Tag durchgelaufen sind. Immer wieder, besonders dieses eine Bild, wo das Flugzeug voll in den Südturm des Twin Towers reingeschlagen ist. Das dritte Flugzeug ist in Pentagon gestürzt worden. Und nur das vierte hat sein Ziel nicht erreicht, weil der Pilot es zum Absturz gebracht hat. Das war unvorstellbar. Und ganz viele, die die Welt mit wachen Augen betrachten, die haben gesagt, das ist eine Zäsur, dass es sowas gibt, so eine geballte, konzentrierte Macht des Bösen, das ist eine Zäsur in unserer Geschichte. Und dann haben sie uns die Attentate in Berlin, in Paris, in Wien gezeigt, dass es gar nicht so weit weg ist, sondern dass es richtig nahe gekommen ist. Plötzlich war es so, dass es keinen Weihnachtsmarkt mehr gab ohne besondere Sicherheitsabkehrungen. Dass es kein Volksfest mehr gab ohne große Absperrungen. Weil wir gemerkt haben, das ist ja gar nicht weit weg. Das ist auch unsere Welt. Und die Frage, was gibt dann Halt? Wo kann man sich in einer solchen Welt verlassen? Fukushima, das ist das nächste Stichwort. Da haben wir einen besonderen Bezug dazu, weil unsere Kinder in Japan sind und unsere Tochter war gerade am Anfang ihrer Schwangerschaft, als die Nachricht gekommen ist von diesem schlimmen Erlebnis, von diesem Super-GAU, den sich kein Mensch hat vorstellen können. Ein riesiges Erdbeben, wie wir es uns auch hier am Zollerngraben gerade vorstellen können. Dann diese Tsunami-Welle, die alles platt gemacht hat, 40 Meter hoch ins Land reingeschwappt ist, alles mitgenommen hat. Und dann die Kernschmelze eben in Fukushima, und wo plötzlich deutlich geworden ist, unser menschlicher Machbarkeitswahn ist an eine Grenze gekommen. Das Unvorstellbare ist geschehen. Also das ist mir richtig noch in den Knochen drin, weil unsere zweite Tochter hat uns damals angerufen und gesagt, ihr müsst mal schnell an den Fernseher gucken, da in Japan ist was passiert. Da haben wir das Fernsehen angeguckt und dann sind diese Bilder gekommen mit den Monsterwellen allen. Wir haben gleich versucht, die zu kriegen, haben sie dann per Skype gekriegt und sie haben nur das Erdbeben mitbekommen. Das andere haben sie noch gar nicht mitbekommen, weil die Regierung da immer in Japan sehr vorsichtig ist, so kritische Meldungen zu bringen. Und dann haben wir in den Laptop vor unseren Fernseher gehalten, dann haben sie in Japan übers deutsche Fernsehen mitbekommen, was in Japan passiert. Katastrophe pur. Das ist unvorstellbar, wenn man heute noch dieses Gebiet anguckt, wo diese Wassermassen drüber weggegangen sind. Unvorstellbar. Corona, ja, da sind wir jetzt alle mit beteiligt. Das war auch unvorstellbar, oder? Hat jemals jemand sich vorstellen können, dass es keinen Ostergottesdienst gibt? Also hätte ich mir, also wirklich, ich hätte alles geglaubt, aber hätte ich nie für möglich gehalten. Dass man sich nicht mehr treffen kann. Dass man auf Abstand ist. Dass Menschen allein sterben, weil keiner zu ihnen darf. Unvorstellbar. Auch das ist unsere Welt. Und jetzt erleben wir das gerade, dass der Krieg plötzlich näher gerückt ist. Das, was wir Jungen alle, was wir alle nicht kennen, das ist so nahe gekommen. Worauf kann man sich verlassen, wenn es um Energiekrise und Klimawandel und all die Herausforderungen geht? Gell? Für uns als Christen nicht, dass man unbeteiligt bleibt. Auch bei dem Twin Tower sind viele Christen ums Leben gekommen. Auch bei Fukushima sind viele Christen ums Leben gekommen. Auch im Ukraine-Krieg sterben Christen. Nicht, dass Christen gut vorneweg sind. Was wir als Zusage von Gott haben, als Leute, die ihm gehören, ist nicht, dass wir verschont werden von allem Schwierigen, aber dass er uns festhält. Das hat mich tief berührt, jetzt nochmal beim Vorbereiten, dass es da heißt, dass uns nichts und niemand von der Liebe Gottes scheiden kann. Nichts und niemand, keine Situation. Wer um die Liebe Gottes weiß, der weiß darum, dass es einen Halt gibt, der durchträgt, ganz egal was kommt. Ganz egal wie das Leben ist. Ganz egal wie die Situation ist, in der ich drin bin. Ich bin so froh, dass auf dieses Wort seit fast 2000 Jahren Verlass ist. dass viele Menschen in allen Kulturen das als ihren Halt erlebt haben. Da gibt's etwas, was mich festhält. Eine Liebe, die nicht loslässt. Ein Gott, der festhält. Also, das ist so die große Welt, in der jeder ja fragen muss, was gibt mir da Halt? Worauf verlasse ich mich da? Aber jetzt die kleine Welt unseres ganz persönlichen Lebens. Ich habe mir einen Meterstab schenken lassen vom Ruben. Der ist schon ein bisschen mitgenommen. Von dem her macht's nichts aus, wenn ich da jetzt damit experimentiere, weil ich es euch gern deutlich machen möchte, wie das ist mit der Lebenserwartung. Lebenserwartung, das ist ja das Spannende, mal zu überlegen, was erwarte ich eigentlich vom Leben? Bei Lebenserwartung denkt man meistens nur an Jahre oder sowas. Wie lange habe ich noch? Aber das Überlegen, was erwarte ich noch? Welche Pläne habe ich noch für mein Leben? Worauf lebe ich zu? Aber jetzt gehen wir mal die Jahre durch. Das waren noch Zeiten, als ein Methusalem gelebt hat, der ist 969 Jahre alt geworden. Also da gibt es keinen Meter, der so lang ist, wo man das mit Zentimetern ausdrücken könnte. Das ist heute jetzt schon einfacher. Heute ist die Lebenserwartung 120 Jahre, die Hauptlebenserwartung. Also das können wir sagen, wenn ihr jedes Jahr rechnet, ein Jahr, dann ist das das Leben. So, die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich in den letzten 100 Jahren, 130 Jahren verdoppelt bei uns in Deutschland. Das ist schon was. Vor 130 Jahren haben die Leute nur halb so lange gelebt wie wir heute. Also wir sind schon privilegiert und dann leben wir noch im Ländle. Hey, dass wir im Ländle leben, heißt, dass wir zu den Ältesten gehören. In Deutschland ist Baden-Württemberg die Topspitze, wenn es um die Alterspyramide geht, seit vielen, vielen Jahren. Also auch da toll privilegiert. Also für neugeborene Mädchen liegt es heute bei 83,4 Jahren. Das wäre hier soweit. Bei Mädchen, die heute geboren werden, und bei Jungs bei 78,5 Jahren. Da fragt man auch mit der Gleichberechtigung, wie das so sei. Gell, da liegen immerhin 5 Jahre dazwischen. Der Arno Backhaus, der hat es mal gesagt, das Einzige, was auf dieser Welt gerecht verteilt ist, ist die Zeit. Klar, jeden Tag hat jeder 24 Stunden, da kann er machen, was er will, oder? Da kriegst du nicht mehr, weniger brauchst du auch nicht. Die Lebenserwartung im Rentenalter, also das ist jetzt für uns natürlich was Schönes, die Lebenserwartung im Rentenalter ist höher wie für Neugeborene. Logisch. Weil dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Baby, das heute geboren wird, 65 Jahre alt wird, beträgt 84% bei Männern und bei Mädchen 91%. Also wer heute als Frau 65 ist, der hat die Aussicht bis 86,6 Jahre und wir Männer auf 83,5 Jahre. Das könnte man schon mal gucken. Also durchschnittliche Lebenserwartung für mich als Mann, wir gehen jetzt mal von mir aus, wäre das da. Ich habe jetzt ein bisschen gemogelt, das heißt nicht richtig abgebrochen, ist ein Zentimeter etwa weniger. Soweit die Statistik. Letzten November war ich mit meiner Frau mit dem Fahrrad im Wald oben fahren und plötzlich ging es nicht mehr, weil sie einen Herzinfarkt bekommen hat. Und da hat gar keine Statistik mehr gegriffen, gell? Da ist alles ins Fragen gekommen. Wir sind so dankbar, dass das alles nochmal gut gegangen ist. Aber da ist mir das deutlich geworden, dass es so stimmt, was der Erich Kästner mal ausgedrückt hat. Wird's besser, wird's schlimmer, fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Das ist so. Leben ist immer lebensgefährlich. Jetzt sagen wir, also 83,5 Zentimeter, wie gesagt, der gehört noch ein bisschen weg. Und jetzt bin ich 68,5. Das heißt, versteht ihr, das ist mein Leben, was ich gelebt habe. Und statistisch ist das das Leben, was ich noch habe. Das ist manchmal interessant, sich das mal bewusst zu machen. Und denkst, oh, ist jetzt nicht mehr ganz so groß. Das schon, ich habe nochmal extra ausgerechnet, 25.136 Tage lebe ich heute. Das ist auch nicht wenig, oder? 25.136 Tage. Wie viel noch? Von denen, wenn man da jetzt die Jahre zählen würde, das liegt nicht in meiner Hand. Ich habe nur das Heute. Und bei allem Plan, was ja auch so wichtig ist für unser Leben, bei allem Plan können wir nichts bestimmen von dem, was da ist. Wir haben nichts in der Hand, keinen einzigen Augenblick. Und deswegen mein großer Impuls, ich bin da tief davon überzeugt, gib alles in Gottes Hand. Also, das, was war, das, was ist und deine Sehnsucht nach Ewigkeit. Nicht nur deine Sehnsucht nach ein bisschen längerem Leben, sondern deine Sehnsucht nach Ewigkeit. Gib das in Gottes Hand. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich bin tief davon überzeugt, dass unser Leben mit allem drum und dran bei ihm am besten aufgehoben ist. Klar, man kann auch anders leben. Man kann das auch verdrängen. Und das tun ganz viele Leute, aber ich glaube, das bringt nichts. Weil durch Verdrängen, gell, das ist ja wie wenn man mit Kindern fangen spielt und wenn sie so klein sind, ist das ja toll, dann halten sie manchmal die Augen zu, weil sie den Eindruck haben, okay, wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht mehr. Aber das geht ja nicht auf, gell? Die Wirklichkeit ist ja eine andere. Man kann es verdrängen, man kann auch so tun, als ob man alles im Griff hat. Also, da haben wir eine Lektion gelernt mit unseren Enkeln. Ihr kennt vielleicht Bob den Baumeister. Kennt ihr? Bob der Baumeister ist was Tolles. Ich finde auch wichtig für Kinder, dass sie ermutigt werden, sich was zuzutrauen. Auch dass sie ermutigt werden, zu wissen, hey, wenn wir zusammenstehen, dann packen wir noch mehr. Also ich finde, da kommt so viel an gute Nachricht rüber. Und als unsere Enkel die Serien dann angeschaut haben und dann immer wieder die Frage kam, können wir das schaffen? Dann haben wir mit ihnen zusammengerufen, ja, wir schaffen das. Und ihr als Eltern und Oma und Opa habt es wahrscheinlich auch so gemacht. Wir haben es längst gelernt, dass das nicht immer ganz so ist, dass wir alles schaffen. Trotzdem ist der Impuls gut. Wobei, interessant wäre es ja schon, wenn man es machen könnte. In dem englischen Titelsong heißt Can We Fix It? Und die Antwort lautet dann Yes, we can. Und interessanterweise, dieses Yes, we can, das hat den Obama inspiriert, das zu seinem Wahlkampfslogan zu machen. Also hinter Obama steht eigentlich Bob der Baumeister. So sagt die Geschichte. Übrigens auch hinter Angela Merkel. Die hat das auch gesagt, wir schaffen das. Und man sagt, man geht davon aus, die Inspiration bei ihr war auch Bob der Baumeister. Aber auch wenn das Obama und Angela Merkel und Bob der Baumeister das so sehen, muss ich doch widersprechen. Es gibt einfach Situationen, die wir nicht schaffen. Es hat mich bewegt bei Obama, bei seiner letzten Rede. Seine letzte Rede als Präsident hat er nochmal abgeschlossen mit dieser Aussage, yes, we can. Aber wenn man auf seine Geschichte zurückguckt, dann sieht man, ganz viele Dinge, die er geplant hat, die er unbedingt umsetzen wollte, hat er nicht geschafft. Das ist einfach in unserem Leben so. Nein, wir schaffen längst nicht alles. Ich bin tief davon überzeugt, wer getrost leben will, mitten in dieser Welt mit den Unwägbarkeiten des Lebens, der braucht einen Halt, der hält. Und die kann ihm kein Geld der Welt geben. Auch keine Versicherung. Versicherung, habe ich manchmal den Eindruck, das ist so ähnlich wie der Sicherungsgurt im Flugzeug. Ihr habt das gar nicht so gern, wenn immer diese Schilder erscheinen, dann Fasten your Seatbelts, weil dann bist du ein bisschen eingeengt und dann fängt es an zu trudeln. Wir hatten jetzt beim Flug eins, wo richtig, das hat richtig geschwankt. Also es war super mit dem Gurt, den man dann zumachen konnte und ein bisschen angehalten war. Nur, ich habe mir überlegt, also solange das Flugzeug trudelt, ist das super. Nur ganz ehrlich, wenn das Flugzeug abstürzt, dann bringt er der Gurt auch nichts mehr. Er hat gedacht, das ist so ein Bild für das Leben, oder? Also es gibt so viele Haltepunkte, die sind gut, die halten auch, die geben auch Halt, davon profitieren wir auch. Aber wenn es ums Abstürzen geht, dann passt es eben nicht mehr. Deswegen möchte ich Mut machen, alles in Gottes Hände zu geben. Alles in Gottes Hände zu geben. Und zwar die Vergangenheit. Gell, das ist meine. Meine Vergangenheit in Gottes Hände zu geben. Weil er der Einzige ist, der in die Vergangenheit hineingreifen kann. Das ist die große Botschaft des Evangeliums, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld. Und dass wir alles, auch das Bedrängende, das Notvolle, die verpassten Möglichkeiten, all das, was unser Leben halt auch ausmacht, neben all dem Schönen, dass wir das bei ihm loswerden können, um dann unbelastet leben und getrost vorangehen zu können. Deswegen mein großer Impuls, die Last seines Lebens, die Pannen, Pleiten und Peinlichkeiten bei diesem Jesus loszulassen. Das funktioniert nicht wie bei dem Nubel. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch gelesen habt oder in Nachrichten gehört habt. An Aschermittwoch, Nacht zum Aschermittwoch, gab es in Köln eine Riesenveranstaltung vor dem Kölner Dom. Also kleine Veranstaltungen gab es davor immer schon bei so Eckkneipen, dass der Nubel verbrannt worden ist. Nubel ist so eine Figur aus Holz und Stroh gemacht. Und in der Nacht von Faschingsdienstag auf Faschingmittwoch wird die verbrannt, stellvertretend für all das, was schiefgelaufen ist in der Faschingszeit. Und dieses Jahr, weil es der 200. Rosenmontagsumzug war in Köln, ist es ganz groß beim Dom gemacht worden. Und dann gibt es einen, der das ganz zelebriert, der sagt, also wer ist verantwortlich für die Alkoholexzesse, die während der Faschingszeit waren? Und dann schreit die ganze Menge, der Nubel war's. Wer ist zuständig dafür, für all die außerehelichen Beziehungen, die eingegangen worden sind während dieser Faschingszeit? Und dann rufen alle, der Nubel war's. Und so schaukelt sich das hoch. Und dann das Größte ist, wenn der Nubel verbrannt wird. Weil mit dem Nubel soll alles verbrannt werden, was schief war. Ich habe gedacht, boah, jetzt guck mal her. Auch so viele Menschen, die gar nichts von Gott halten und das als alte Märchen sehen, die wissen, irgendwas ist in unserem Leben, was weg müsste. Nur offensichtlich, also wenn der Nubel verbrannt wird, ist deine Vergangenheit nicht gelöscht. Wenn der Nubel verbrannt wird, wirst du deine Sünde nicht los. Und genau das ist diese große Botschaft des Evangeliums. Der Jesus starb dafür, dass wir unsere Vergangenheit bei ihm loswerden können. Und bei diesem Jesus können wir unsere Gegenwart abgeben. Unsere Gegenwart und das Leben, was wir jetzt statistisch eben noch haben. Bei ihm abgeben, unsere Freude, unser Glück, unsere Ungewissheit, unsere Unsicherheit, all das, was unser Leben ausmacht, unsere Sorgen, unsere Ängste, weil er verspricht, für uns zu sorgen. Das ist seine große Zusage an alle, die sich an ihn wenden. Er verspricht, für uns zu sorgen. Und da müssten wir jetzt eine größere Sache machen. Nee, das würden wir gar nicht bewältigen, das zu machen. Jetzt müssten wir das alles zusammensetzen wieder. Und dann noch eine riesen, riesen lange Latte bis in die Ewigkeit dranhängen. Weil dieser Jesus Christus verspricht seinen Leuten ja nicht nur, sie durchs Leben durchzubringen, sondern er verspricht seinen Leuten ein Leben mit dem Prädikat ewig. Also er verspricht, wer zu mir gehört, der gehört zu mir für immer und ewig. Nicht nur für die Lebenszeit. Also eines der tollen Worte, die Jesus gesagt hat, also die mich persönlich immer wieder ansprechen, ist, dass er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Also dieser Jesus Christus nimmt die Last der Vergangenheit, er gibt uns den Halt für das Heute und er gibt uns die Perspektive für die Zukunft. Deswegen lade ich von Herzen gern ein, mit diesem Jesus Christus Kontakt aufzunehmen. In dem Wissen, dass er Halt gibt über allem. Er hat es gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also jetzt muss man mal fragen, wo meinst du, dass du einen festeren Halt bekommst als bei dem, der sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Gott sei Dank ist auf den Verlass. Ich habe mir jetzt so überlegt beim Vorbereiten, eigentlich ist das der Grund überhaupt für die christliche Kirche. Das ist eigentlich der Grund, weshalb Gottesdienste gefeiert werden. Weil dieser Jesus Christus, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, der hat dann gesagt, und jetzt geht hin und guckt, dass alle Leute diese Botschaft mitbekommen. Weil keiner soll sein Leben einfach so leben. Ohne diese getroste Gewissheit, ich habe einen Halt im Blick auf das Gestern, im Blick auf das Heute und im Blick auf das Morgen. Und dann sagt er seinen Leuten zu, und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Alle Tage, also nicht nur so ein bisschen noch was, sondern alle Tage bis an der Weltende und weit darüber hinaus. Wir haben nichts im Griff, nicht mal den nächsten Augenblick. Das ist mir sowas von deutlich geworden, als meine Frau den Herzinfarkt hatte. Wir haben nichts im Griff, keinen Moment unseres Lebens. Aber was bin ich froh, dass ich glauben darf, dass wir in der Hand dessen sind, der alles im Griff hat, der unser Leben festhält und bei seiner Ewigkeit festmacht. Der Widerstandskämpfer des Dritten Reiches, Dietrich Bonhoeffer, der hat es meines Erachtens toll auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ich muss die Gewissheit haben können, in Gottes Hand und nicht in Menschenhänden zu sein. Ich muss die Gewissheit haben, in Gottes Hand und nicht in Menschenhänden zu sein. Weil Menschenhände sind zu schwach. Auch all die Hände, die sich hier entgegenstrecken, die Halt und Hilfe bieten, sie sind für das Letzte zu schwach. Ich muss die Gewissheit haben, in Gottes Händen und nicht in Menschenhänden zu sein. Ich habe wieder an den Mann gedacht, der mir meinem Brustton der Überzeugung gesagt hat, ich brauche deinen Gott nicht. Ich habe meinen Halt in mir selber. Das hat mir richtig berührt, wie der das gesagt hat, was für eine Überzeugung. Und mir ist in dem Moment gar nicht schnell was eingefallen. Im Nachdenken drüber habe ich dann gedacht, oh, schade, dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin. Weil wir haben so eine Strecke gehabt in Bad Cannstatt. Wenn du vom Bahnhof nach Bad Cannstatt gefahren bist in der S-Bahn, wusste ich jedes Mal an einer bestimmten Stelle, ich könnte euch die, glaube ich, jetzt noch zeigen, jedes Mal geschüttelt hat. Und wo du dann händeringend nach dem Halt gesucht hast. Und ich habe gedacht, jetzt stell dir mal vor, an der Strecke sagt einer diesen tollen Satz. Ich habe meinen Halt an mir selber. Dann hält er sich an sich selber. Dann haut es ihn quer durch den Wagen durch. Es ist ein Blödsinn zu denken, ich habe meinen Halt an mir selber, wenn es die letzten Rumpler gibt. Ich brauche dann einen Halt außen. Ich bin so unendlich froh, dass dieser ewige Gott dieser Halt ist. Dieser feste Halt, der Fels ist, auf dem wir stehen dürfen. Ich bin so froh, dass dieser Gott nie weiter entfernt ist als ein persönliches Gebet, wo wir uns ihm unsere Vergangenheit anbefehlen, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Mich begeistert seit vielen Jahren ein kleiner Briefabsatz, den Matthias Claudius seinem Sohn geschrieben hat. Ich möchte euch zum Schluss weitergeben. Wer nicht an Christus glauben will, der muss sehen, wie er ohne ihn zurechtkommen kann. Ich und du, wir können das nicht. Wir brauchen jemanden, der uns hebe und halte, weil wir leben und uns die Hand unter den Kopf lege, wenn wir sterben müssen. Und das kann er überschwänglich, nach dem, was von ihm geschrieben steht. Und wir wissen keinen, von dem wir es lieber hätten. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus Christus, hab du vielen herzlichen Dank, dass du der Halt bist, der trägt. Auch in den Ungewissheiten dieser Welt und in den Ungewissheiten unseres Lebens. Danke, dass du nicht weit entfernt bist, sondern ganz nah, dass wir mit dir reden können, mit dir Kontakt aufnehmen können und dass dein Wort gilt, dass uns nichts und niemand aus deiner Hand reißen kann und dass uns nichts und niemand von deiner Liebe trennen kann. Vielen Dank, dass wir uns darauf verlassen können.